herzliches Willkommen hier zum KI News Talk mit Gerald Lemke und Christopher Meil. Wir beide haben das Buch Smartes Marketing mit KI geschrieben und betreiben das Portal ki-toolparty.de. Und hier erfährst du die aktuellen News zur künstlichen Intelligenz im Marketing, Kommunikation und Vertrieb.
Ein herzliches Willkommen hier zum Sommer-KI-News-Talk heute mit Christopher und meiner Wenigkeit. Und heute haben wir zum dritten Mal wieder einen Gast dabei. Man muss schon sagen, unseren Gast, weil wir haben ihn annektiert. David ist wieder dabei. David Max Jägle ist dabei. Und wir sprechen heute über ein super spannendes Thema, was die Deutschen ganz besonders interessieren sollte, nämlich das über das Thema mit den Richtlinien. Wir brauchen Richtlinien. Und wenn man im Ausland unterwegs ist, dann sagen die Ausländer, ob in Asien oder in Amerika, Nordamerika, naja, wir machen hier die Technik und ihr macht halt eure Richtlinien. Wie weit ist es mit diesen Richtlinien her? Und das wollen wir heute mal beleuchten, ob das wirklich nur ein deutsches Thema ist oder vielleicht auch tatsächlich ein internationales Thema. Ja, David, viele kennen dich noch nicht, einige vielleicht schon. Vielleicht magst du noch mal ein paar Worte zu dir sagen, bitte.
Ja, alle guten Dinge sind drei. Ich bedanke mich nochmal für die Einladung bei euch. Ich bin David Max Jäckle von der Beratergruppe Neuwaldeck. Wir sind eine kleine systemische Organisationsberatung und begleiten eben mit einem anderen Blick aufs Thema KI, nämlich was macht KI mit Entscheidungsprozessen, was macht KI mit Führung, was macht KI mit Kommunikation in Organisationen. Und so schauen wir auf das Thema drauf. Und ich freue mich heute insbesondere über das Thema KI-Richtlinie zu sprechen mit euch, weil auch die haben wir gerade bei uns intern verabschiedet.
Oh, sogar schon verabschiedet. Super, klasse. Ja, und Christoph.
Wobei die Frage ist, ob man die jemals verabschieden kann, aber da kommen wir, glaube ich, nachher gleich zu.
Gute Frage,
ja. Ja, genau. Also Christopher hört ja auch schon. Hi Christopher, natürlich.
Hallo Gerald, hi. Ja. Ja, also ich denke, das ist Work in Progress. Also wahrscheinlich eine Versionierung macht bei so einem Dokument oder bei einer Richtlinie in dieser Art auf alle Fälle Sinn. Und ich vielleicht noch ergänzen, ich glaube, also Thema Richtlinie als Chance ist, glaube ich, so ein wichtiger Überbegriff heute auch.
Genau, und wir wollen so ein bisschen drüber gucken, mal wieder, was in den letzten Wochen wir so an Erfahrungen im Bereich des KI-Einsatzes und Ähnliches erlebt haben. Ja, machen wir mal so reihum rum, was? Mhm. Wer möchte anfangen? David, du bist unser Gast, du hast immer das erste Wort.
Ich fange gerne an. Was hat mich in den letzten Wochen beschäftigt? Zum einen war ich 4 Tage auf einer Weiterbildung an der ESMT in Berlin, Leaders of oder in AI. Und da war es eigentlich ganz spannend, was war viele Themen wurden in der Tiefe beleuchtet. Zum einen Thema AI Strategy. Im Moment liegt der Fokus bei vielen Organisationen auf dem Thema Effizienz. Wie kann ich Effizienz heben? Aber der eigentliche Mehrwert liegt ja darin, wie kann ich wirklich einen Value-Add generieren mit KI. Und es war ganz spannend, dass wir selber auch Cases bearbeitet haben. Und wir waren 25 Teilnehmerinnen. Und da war es genauso, dass wir ganz schnell in diese, wie können wir effizienter werden mit KI gerannt sind und eben nicht ins Thema irgendwie, wie können wir wirklich Value-Add generieren durch KI. Wir haben auch eine Simulation gemacht, die sehr spannend war, weil die KI hat gute Ergebnisse geliefert, aber war halt falsch. Die Ergebnisse waren falsch und es war so ganz spannend zu werden oder Zeitdruck, eine Stunde Zeit, sozusagen einen Fall zu lösen. Und das war so ganz ein interessanter Moment zu sehen, wer ist auch bereit, die Ergebnisse zu verteidigen, wenn du gar nicht weißt, wie sozusagen wie die Ergebnisse zustande gekommen sind. Wir haben auch Use Cases berechnet und da jetzt sozusagen die Kosten für KI an sich sind ja, wenn man die Token anschaut, relativ gering. Das Teure ist natürlich die Implementierung und das Lernen und so weiter. Und haben auch aufs Thema Ethical AI geschaut. Das ist vielleicht so ein bisschen auch das Thema heute. War so super spannend die Frage. Im Altersheim haben sie eine Befragung gemacht. Würdest du lieber von einer cranky old nurse, also von einer alten, vielleicht schlecht gelaunten Pflegerin oder einem Pfleger behandelt werden oder von einer KI, einem Roboter sozusagen? Und dort war die Mehrheit dafür irgendwie, ich hätte lieber diese cranky old nurse. Im Raum war aber die Diskussion eine andere, nämlich so vielleicht doch lieber der Roboter. Und das war so eine große Diskussion. Und ich habe dann auch mal im Freundeskreis rumgefragt und vielleicht auch Tipp an die Hörerin, fragt mal rum, was würdest du lieber haben? Und da fand ich es ganz spannend, ich war überrascht, dass einige gesagt haben, ach, ich würde lieber den Roboter nehmen. Was würdet ihr denn lieber nehmen, Christopher und Gerald? Lieber die cranky old nurse oder den immer gut gelaunten Roboter?
Also ganz ehrlich, Ich würde eher den Roboter nehmen, ja, weil ich davon ausgehe, dass die KI sich noch so stark weiterentwickeln wird, dass ich im Zweifel halt mit dem Roboter ja auch noch Gespräche führen kann, etc. Und aufgrund des Fachkräftemangels und der zunehmenden Altersstruktur würde ich jetzt mal sagen, vertraue ich eher auf die Chance.
Gerald.
Ja, bei mir genauso, ne? Also, jetzt habe ich langjährige Pflegeerfahrung in der Familie. Also, und da weiß ich, zum Gespräch kommt es mit den Originalmenschen nicht. Und dann unterhalte ich mich lieber mit einer Steckdose und einem Roboter als mit niemandem. Ja, also
Auch wenn es
Roboter.
dem egal ist, dem ist ja dem Roboter oder der KI ist ja völlig egal, wer du bist und hat keine Emotionen und gaukelt dir alles vor, aber das ist euch sozusagen wurscht. Und dann sind wir genau an diesem Thema, wo wir tief diskutiert haben über das Thema
Ja.
Moral und Ethik, weil es wird ja was
Ja.
vorgegaukelt, ja. Aber
Ja,
da können wir,
wenn ich auf dem Weg in die
ja.
Demenz bin, dann ist mir Moral und Ethik ziemlich egal.
Und das war auch genau die Diskussion, die wir dort hatten. Und das war ganz spannend.
Ja.
So, das waren so meine, und wir kommen nachher noch zum Thema KI-Richtlinie, aber das waren so die letzten 2, 3 Wochen in a nutshell. Jetzt frage ich Christopher, was war bei dir?
Okay.
Was hast du erlebt, erfahren? Was hat dich überrascht?
Also mich hat sehr überrascht, oder andersrum, fangen wir mal so an. Letzte Woche haben wir uns in Person mal wieder getroffen, der Gerald und ich. Und da haben wir uns natürlich auch zum Thema KI mitunter ausgetauscht. Und da war nochmal so ein Thema, was ich sehr spannend fand, dass ja ChatGPT in Deutschland sehr massiv eingesetzt wird, sage ich jetzt mal, in der psychologischen Ecke vom Nutzer. Also da diskutiert der, sage ich jetzt mal, Nutzer gerne über seine Beziehungsprobleme, Ängste, Stress, klassische Selbsthilfefragen etc. Und dann wurde jetzt ChatGPT 5 eingeführt und es gab so, sage ich jetzt mal, in meinen Communities auf X und in den anderen Bereichen, was ich so lese, war ein großer Aufschrei und viel Beschwerden von Nutzer, dass quasi der wichtigste Ansprechpartner genommen wurde, weil ChatGPT 5 eine andere Charaktereigenschaft und, sage ich jetzt mal, Diskussionspartnerschaft darstellt wie GPT-4o und die Leute extrem GPT-4o gewohnt waren. Und mir ist dann so klar geworden, naja gut, okay, unter dem Aspekt, sage ich mal, ich habe hier vielleicht so eine Art Coach gefunden in ChatGPT und plötzlich ändert sich die Persönlichkeit meines Coaches, ist es ja fast wie ein Therapeutenwechsel. Und da konnte ich das so nachvollziehen, dass das auf Reddit und weiter richtige Beschwerdestürme losging gegen OpenAI, dass sie jetzt quasi so den persönlichen Ansprechpartner plötzlich genommen haben, der gewohnt und geliebt war. Und das fand ich schon sehr spannend.
Also
Ja,
voll so
witzig
die
auch.
Vermenschlichung, oder? Von der AI und
Absolut.
vielleicht auch die Gefahr dann, das nächste wäre der Abhängigkeit. Da sind wir schon wieder beim Thema Moral und Ethik. Gerald.
Ja, Moral und Ethik, ne? Naja. Da wird in Deutschland über Datenschutz geredet und dann werden die persönlichsten Themen und Probleme dann in die Maschine reingesprochen. Und jeder weiß, dass sie dort gespeichert werden, ja. Naja, so ist es halt mit unserer digitalen Ambivalenz. Mein Erlebnis der letzten 4 Wochen war, dass ich sehr häufig beinahe regelmäßig Anrufe von KI-Schulungsanbietern bekommen habe, die mir ihre KI-Schulungen verkaufen wollten. Das fand ich natürlich ganz interessant, weil eigentlich machen wir das ja. Aber das war, dachte ich, ja, okay, tust auf doof. Und ich sage, was macht er denn so? Und dann war immer das Verkaufsargument, naja, ihr müsst ja so gar nichts zahlen, weil du kriegst 50k, also 50.000 für deine Schulungsmaßnahme. Und deine Mitarbeiter, die kriegen für die Zeit der Schulung, wenn sie da noch rumhocken, kriegen sie dann auch noch den Lohnersatz. Also ich würde den Lohnersatz für meine Mitarbeiter auch noch bekommen. Also würde ich da so ein Paket von 75.000 kassieren können. Ich sage, das ist ja super, was lernen die denn da so? Ja, so Prompten und so. Ich sage, das ist ja auch super. Und was habe ich denn jetzt als Arbeitgeber davon? Irgendwie so, ja, du kannst und baba und so weiter. Und naja, und dann so ein bisschen hinterher recherchiert, ist mir dann aufgefallen, dass allein in den letzten 4 Wochen oder 6 Wochen oder letzten 3 Monate vielleicht, ich habe ja jetzt, wie gesagt, in den letzten Wochen geschaut, die Anzahl dieser subventionierten, vom Wirtschaftsministerium subventionierten KI-Schulungsanbieter, also ich weiß nicht, wie die Pilze aus dem nassen Boden emporgesprossen sind, zu sein scheinen, dass das irgendwie so alle machen. Ja, naja, also insofern, wir haben kein Angebotsgap, was das angeht. wenn ich so um mich herum frage oder so, habe ich nicht einen einzigen irgendwie, hat mir erzählt, dass er das sowas mal je in Anspruch genommen hätte, jetzt in diesem Jahr. Mag sein, dass es jetzt vielleicht zu neu ist, ist vielleicht ein Erklärungsansatz. Keine Ahnung. Lass uns da in einem halben Jahr nochmal drüber sprechen. Oder habt ihr da Erfahrungen mit?
Also ich habe jetzt keine. Aber es erinnert mich an Stichwort Corona-Teststation.
Ich hatte auch überhaupt keine Erfahrung damit. Ich hatte nur einen ganz anderen Anruf, hallo David, hallo, ich kann dich leider nicht hören. Kannst du mir bitte eine WhatsApp schreiben? Von einer italienischen Nummer. Okay. Und fand ich ganz spannend. Also Vorname, Telefonnummer und es war eine KI-Stimme, aber es war so, ich dachte kurz, okay, ist gerade jemand in Italien, der mich vielleicht erreichen will und ich habe die WhatsApp nicht geschrieben, aber da sieht man auch wieder, was ist plötzlich möglich mit persönlicher Ansprache, Telefonnummer und vermutlich in Zukunft immer noch besserer Stimme, wo man sich dann doch überlegt, soll ich doch die WhatsApp schreiben oder doch irgendjemand, der in Not ist, Geld überweisen.
Und jetzt so einen, jetzt muss ich auch noch einen reinhauen, weil jetzt wird's ganz verrückt. Heute Morgen, echt wirklich ohne Mist, ich war um 7:30 im Büro schon und irgendwann um 8 klingelte irgendwie, kurz nach 8 klingelte dann das Smartphone und dann gehe ich da so dran, weil der Vorwahl Arabische Emirate. Ich dachte, ja, klingt interessant. Ich orientiere mich gerade aber rein aus Informationen nur heraus in dieser Region. Auf jeden Fall bin ich dann in einen Gruppen-Voice-Call eingeladen worden und direkt angeklingelt worden. Das ging über den Facebook-Messenger übrigens. Naja, und dann guckte ich da so rein auf den Bildschirm und dann lief da einer mit seinem Wackel-Smartphone um den Infinity-Pool irgendwo im 400. Stockwerk darum. Und so, ich dachte, hat irgendwie so... Ja, und dann habe ich irgendwie nur irgendwas Arabisches gehört und so, habe dann auch wieder aufgelegt. Also irgendwie sowas. Ich hatte schon viel, aber sowas hatte ich auch noch nicht. Also, ja, vielleicht war das auch eine KI, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Naja. Bei Sound fehlt mir noch, also so ein letztes, was mich auch ziemlich erstaunt hat, oder 11 Labs, also der quasi Marktführer vom Thema synthetische Stimmgenerierung. Der hat jetzt auch ein Musikgenerierungsmodul rausgebracht und das hat schon sehr, sehr extrem gute Qualität, was mich sehr beeindruckt hat, dass ich quasi Operetten damit produzieren lassen kann und der Gesang wirklich sehr, sehr gut war. Mhm. Das war für mich so, okay, wir haben eine neue Leiter wieder erklommen im Bereich der Musikgenerierung mit KI.
Und du hast ja auch gleich verwendet, um sozusagen Lernen zu verankern, was ich auch wieder aus unserer Sicht, wir machen ja viel Führungskräfteentwicklung und Trainings und ich finde irgendwie über Musik zu lernen und Content in Musiklied zu packen, das hast du mir auch geschickt.
Genau, das hatte ich dir geschickt, genau, den SEO-Rap.
Den SEO-Rap, genau. Ja. Dann schauen wir aufs Thema KI-Richtlinie, oder? Das wäre sozusagen unser nächstes Thema. Welche Erfahrungen habt ihr damit gesammelt oder welche Fragen habt ihr an mich? Wir haben es jetzt gerade sozusagen, also vielleicht kurz auf uns geschaut. Ich habe mich vor, ich glaube, 6 Wochen, 8 Wochen begonnen, damit zu beschäftigen, weil so das Thema war, was tun wir nicht? Und auch die Frage von Kunden natürlich kommen, wo nutzt ihr KI? Und das war die Basis für die Entwicklung so einer KI-Richtlinie. Aber wir geben nochmal an euch.
Also ja, vielleicht steige ich kurz ein und nehme den Ball auf. Also dieses KI-Richtlinien-Thema nehme ich schon deutlich ambivalent wahr. Ne? Wir haben auf der einen Seite natürlich unser deutsches Datenschutzgesetz und europäisch natürlich den EU AI Act, also die sogenannte KI-Verordnung. Und beide haben jetzt nicht den verbindlichen Vorschlag an die Mitgliedsländer gerichtet, nun KI-Richtlinien zu entwickeln. Das heißt also, wir sind jetzt als Unternehmen grundsätzlich in Europa nicht dazu verpflichtet und auch nicht in Deutschland KI-Richtlinien zu entwickeln innerhalb der Unternehmen. Auf der anderen Seite ist aber das, was die Unternehmen interessiert, und das erinnert mich so sehr an das Thema Social Media, als das so vor 25, vielleicht 30 Jahren so lang, naja, so Mitte der 90er, Ende der 90er, Anfang 2000 ging das so, vor 25 Jahren ungefähr, ging. Da konnte keine Sau damit umgehen, aber das Erste, womit sich in den Unternehmen beschäftigt wurde, waren Richtlinien für Social Media Nutzung. So, und bis heute kenne ich kein Unternehmen, das diese, also ich kenne einige, die das entwickelt haben, aber ich kenne keinen, der sich daran hält. Ganz im Gegenteil, sind die froh, wenn die da Influencer haben, die Bude bekannter machen. Und Datenschutz spielt da dann auch keine Rolle. Es gibt natürlich dann Abmahnungsverfahren, das sieht man immer mal wieder, oder auch Kündigungsaussprechungen von Mitarbeitern, die da so über die Grenze geschwommen sind. Ich vermute mal, das wird sich jetzt wiederholen bei dem ganzen KI-Thema. Man weiß nicht, was man damit machen soll. Also schreibt man erstmal Richtlinien, an die sich dann am Ende die wenigsten halten werden und vielleicht ein paar gehen müssen, weil sie das nicht gelesen haben. Das ist, erinnert mich so daran. Denn wenn man sich wirklich die Gesetzesvorlagen mal genauer anschaut, dann ist es im Grunde genommen immer nur ein risikobasierter Ansatz. Also eigentlich möchte man Risiken vermindern, aber möchte Chancen nicht mindern. Und das ist so, was wir in dem Richtigen haben. Wir neigen in Deutschland dann so Richtigen zu machen, die einerseits die Risiken zwar vermindern wollen, aber bloß nicht über Chancen reden. Das könnte ja gefährlich sein, ne?
Ja, wobei, also ich finde, wenn wir auf Richtlinien schauen, wir schauen auch sozusagen auch Richtlinien von größeren Organisationen oder ich kann auf unsere Richtlinien schauen, ist halt die Frage, oder fangen wir nochmal anders an. Was ich erlebe in der Zusammenarbeit mit Organisationen, dass es eben keine Klarheit gibt, für was verwenden wir KI und wie verwenden wir es. Also ich hatte eine globale Organisation, da war ich mit Führungskräften zusammen. Und da hat mir eine HRlerin gesagt, nee, sie nutzt ChatGPT täglich, sie packt da alles rein und ich habe sie dann mal gefragt, ob sie sich mal Gedanken gemacht hat über die Daten, die sie reinführt. Nee, wieso? Ne? So, und sozusagen eine Richtlinie würde helfen, zumindest eine Awareness, eine Aufmerksamkeit zu schaffen. Und vielleicht solltest du mit Daten etwas vorsichtiger sein, das wäre das Erste. Und eine Klarheit, wann oder für was nutze ich es und wann darf ich es oder sollte ich es auch nicht nutzen. Also es schafft ja einen Rahmen und es schafft eine Klarheit in der Organisation und eben nicht diese Schattennutzung. Das wäre so mein erste Sicht drauf. Und natürlich schränkt es vielleicht ein, aber gleichzeitig, also es gibt ja Beispiele, wir hatten im Vorfeld auch so ein bisschen uns angeschaut über Richtlinien, dass Amazon gemerkt hat, dass sozusagen Code, den sie überprüft haben mit ChatGPT, ist nachher auffindbar geworden. Und ich habe selber mal gemerkt, ich habe in DeepL was übersetzt oder was noch mit Leo und plötzlich ist eine Beispielübersetzung, die du aufrufen kannst mit meinem Namen, wo ich denke, oh, interessant. Also das heißt, macht es nicht vielleicht Sinn, da so drauf zu schauen mit diesem, auch wenn du sagst, es schränkt ein. Ich weiß nicht, Christopher, Gerald.
Also grundsätzlich würde ich sagen, bei dem Thema gibt's ja auch so zwei Schichten. Also das würde mich jetzt auch bei euch nochmal interessieren. Mache ich eine KI-Richtlinie für unsere Mitarbeiter, für die Organisation? Oder mache ich das sowohl für die Organisation als auch für die Kunden, die mit uns zusammenarbeiten? Das ist mir jetzt nochmal bei der Recherche auch nochmal bewusst geworden. Und ich glaube, das ist, also es ist grundsätzlich, das denke ich eben auch, was der David sagt, es ist wichtig, es gibt auch einen Halt, also es hat auch durchaus eine Chance, weil ich weiß, es wird quasi auch so ein bisschen darauf hingewiesen, ah, okay, gewisse Aspekte, die ich vielleicht vorher gar nicht gesehen habe. Und es gibt auch so eine Leitplanke, wo ich mich drin bewegen darf. Und neulich war ich jetzt, ich begegne immer häufiger Richtlinien. Also in Schulungen ist es häufig so, wenn ich gerade so Firmenschulungen mache, dass dann am Anfang vor meiner KI-Schulung, Workshop-Präsentation nochmal dann kommt, jetzt gerade vor einer Woche wurde die KI-Richtlinie mit der Geschäftsführung fertiggestellt. Die wollen wir gerne als Startpunkt hier, bevor der Workshop richtig losgeht, doch gerne nochmal präsentieren und dass alle darüber Kenntnis haben und die kurz erläutern. Und da bin ich zum Teil erfreut, dass ich auch immer wieder sehe, dass zumindest kleine Fünkchen von Chance der KI auch drin vorkommt. Sowas wie KI bietet uns neue Lernmöglichkeiten, KI ist wichtig zum Lernen. Bei uns gilt der Grundsatz, teste, lerne und wiederhole, was gut funktioniert. Und sowas sehe ich immer mal wieder und da denke ich, okay, das ist gut, weil dann auch mal so ein bisschen weitergedacht wird. Aber vielleicht an dich nochmal, David. Wie war denn der Prozess bei euch, jetzt diese Richtlinie zu erarbeiten oder eure Grundsätze?
Also ich wollte genau einhaken an der Stelle, weil du hast dann so zu Beginn, wird die dann präsentiert. Und für mich wäre die Frage, also unser Ansatz ist ja sehr, wie können wir im ko-kreativen Prozess eine Gemeinsamkeit herstellen? Also wie schaffen wir über einen Dialog? Und sozusagen, ich finde eine Richtlinie, die so, ich habe vorher verabschiedet gesagt, das ist so ein bisschen wie im Kulturentwicklungsprozess. Wir drucken Kärtchen und Plakate, teilen die aus und ab morgen gilt die. Und das ist vielleicht auch der Grund, Gerald, warum du sagst, ne, die wird dann nicht gelebt. Die zentrale Frage ist für mich, wie sieht der Prozess aus, der zu dieser Richtlinie führt? Und du sprichst, glaube ich, Christopher, nachher noch über ein schönes Beispiel aus Schweden. Und bei uns war die Basis sozusagen, wir haben eine Zeit lang frei experimentiert. dann sozusagen Erfahrung gesammelt, was läuft, wo gibt es Fragezeichen, wo gibt es Schwierigkeiten. Und dann geht es eben darum, okay, und was ist das, was wir auch unseren Kunden und Kundinnen garantieren wollen? Und ich finde da, du hast nach innen und nach außen gefragt, für mich hat es Wirkung nach innen, auch was ist mein Selbstverständnis als systemischer Berater, wo ersetzt KI mein tägliches Tun nicht, aber auch für unsere Kundinnen Klarheit zu haben. Und ich finde zum Beispiel gerade mit Chatbots, ich hatte jetzt so eine Erfahrung mit einem Chatbot von einem, ich wusste es aber nicht, also ich hatte einen Kopfhörer bestellt, der war kaputt und ich habe halt hingeschrieben und ich habe ständig eine E-Mail bekommen, ihr kennt so Satzbausteine, es hat nicht wirklich gepasst. Und unten drunter war so ein kleiner blauer Link, Escalate to Manager. Ich dachte, na gut, ich glaube, ich krieg's so gelöst und habe dann zurückgeschrieben und es ging hin und her, bis ich es auf Escalate to Manager geklickt habe und dann habe ich eine Antwort bekommen, die einigermaßen gut war. Die war immer noch nicht so gut, ich musste dann im Callcenter anrufen und die Dame hat dann gesagt, naja, solange Sie nicht auf Escalate to Manager klicken, ist es eine Konversation, die Sie mit der KI führen. Und das ist sowas, hätte ich das gewusst von Anfang an, wäre ich anders damit umgegangen. Deshalb, da finde ich das Thema Klarheit. Nochmal zurück zu uns, also ko-kreativer Prozess, Erfahrung machen, zusammen sammeln und daraus dann sozusagen, was tun wir und was tun wir nicht und was versprechen wir sozusagen auch unseren Kundinnen, was wir damit tun und nicht tun. Genau, so viel mal im Kurzen. Und ich glaube, das schließt genau zu deiner Erfahrung aus Schweden an, weil das finde ich cool, dass du mir vorher im Vorgespräch so ein bisschen erzählt, was du da gelesen hast.
Kann ich gern kurz mal berichten. Also IKEA hat ein bisschen anderen Ansatz verfolgt bei dem grundsätzlichen KI-Herangehensweise. Die haben erstmal eine große KI-Sandbox aufgebaut, also ein KI-System, was quasi so in einer Art Probierraum gelaufen ist. Und da konnte jeder dann mit generative KI auch experimentieren, ausprobieren. Und es wurde auch ohne Druck irgendwie Effizienz zu steigern oder irgendwas damit zu machen. Also es war quasi jetzt nicht zweckgebunden, dass es für Produktweiterentwicklung oder sonst was eingesetzt wird, sondern jeder konnte quasi in dem Probierraum agieren. Und es hat sich dann so eine Art 600 Mann starke oder Frau starke Gruppe gefunden. Die hat dann intensiver damit gearbeitet. Die haben dann in der Community sich regelmäßig dazu ausgetauscht und dann wurde quasi das genutzt, diese Erkenntnisse plus nochmal eine Schulung, die jedem im Unternehmen auch angeboten wurde und auch wo wirklich, sage ich jetzt mal, zigtausende geschult wurden. Und diese ganzen Erfahrungen und Ausprobieren plus Schulungen wurde dann nochmal später in tatsächliche, ja, sage ich jetzt mal, Vorgehensweisen etabliert, wie damit umgegangen wird, was mit KI wie gemacht wird und so weiter. Und das fand ich einen sehr interessanten Ansatz, das wirklich so als großes exploratives Experiment erstmal aufzustellen, wo jeder mitmachen kann, ausprobieren kann, ohne klaren Erfolgsdruck, sondern wirklich so diese Neugierde genügt Prinzip.
Ja. Cooler ko-kreativer Ansatz.
Das ist ein sehr cooler Ansatz, ne? Das machen die Schweden machen das wirklich mit neuen Technologien oft. Ich kenne das, ich war vor einigen Jahren in Schweden dort, mal eine Woche unterwegs, habe mir da mal so die Digi-Szene angeguckt. Die sind jetzt da nicht so apologetisch unterwegs, wie man denken meint, zu denken meint, dass digital immer gleich gut und alles super ist und so. Die schaffen auch immer schon viel wieder ab, was sie dann nicht für gut befinden für die Menschen. Aber IKEA ist so ein tolles Beispiel, weil die wirklich, ja, wie die Anfangstage von Google auch für so einen Experimentierraum für die Leute gebracht haben, ne? Wo Fehler möglich sind. Da. Alleine die Fehlerkultur in Deutschland ist eine reine Katastrophe. Ja, wirklich. Also, und wenn, dann machst du Fehler meistens unter Zeitdruck, ja. Und dann ist nicht der Mensch oder die Aufgabe das Problem, sondern immer der Zeitdruck, der dahinter steht, weil du dann einfach dann neben den 40 Stunden noch mehr aufgeladen bekommst. So jedenfalls in vielen deutschen Unternehmen. Das ist halt IKEA, das IKEA ganz anders gemacht, da. Das ist schon echt, echt großartig, wirklich. Und das bietet auch Raum, letzter Satz zu meinem Statement dazu noch, dass auch jeder die Zeit und die Möglichkeit hat, sich ein eigenes Urteil zu bilden, ne? Also dass man sagt, okay, man geht nicht in eine vorschnelle Verurteilung oder Beurteilung, finde ich gut, finde ich nicht gut. Haben wir in Deutschland auch sehr oft. Sondern, dass man feststellt, naja, gibt es halt nicht die feste Lösung, aber ich habe hier tolle kreative Lösungsideen für was anderes gefunden, beispielsweise. Ja, so kann man also sich dann langsam denn Technologie und den Möglichkeiten annähern. Das finde ich schon, aber es ist einfach der richtige, genau der richtige Weg in der Mitte durch.
Also würde ich jetzt auch sagen, oder? Entschuldigung.
Ja, genau. Also ich finde, es geht genau. Also wir machen so ein KI-Assessment mit Organisationen aus systemischer Sicht. Und da ist, wenn wir auf die Kultur schauen, genau die Frage, die du gerade reingeworfen hast, Gerald, nämlich haben wir Experimentierräume, in denen ich probieren kann, in denen ich einen Fehler machen kann, in denen ich auch sagen kann, ah, wisst ihr was, ich habe da was hochgeladen, ich weiß gar nicht, ob das so schlau war oder so. Also traue ich mich zu sagen, kann ich auch sagen, ich habe was mit KI gemacht oder heißt dann gleich, ja, warst du faul. Ja, also ich habe selber eine Kollegin hat, wir mussten letzte Woche ein Angebot kurzfristig abgeben und ich habe mit KI gearbeitet und eine Kollegin war voller Freude, voller Lob, aber ich habe dann gleich schnell gesagt, das war aber die KI, sagt sie, naja, aber du hast irgendwie Kontext und Promptwissen zur Verfügung gestellt und es kommt ja aufs Ergebnis an, aber also man kann so rum erklären, aber auch andersrum traue ich mich zu sagen, es war die KI und es ist genau, was du sagst, haben wir diese Experimentierräume, haben wir diese Räume, wo man Fehler machen kann, haben wir die Räume, wo wir lernen können. Darum geht's.
Ich glaube, dass da noch eine Chance drin liegt zusätzlich. Also ich könnte mir vorstellen, wenn du so Experimentierräume hast, also sag ich mal, du hast eine zentrale KI-Instanz, wo die mit ausprobieren können und so weiter. Und also bei IKEA war es dann auch noch so, dass es KI-Community-Days gab, wo die sich dann nochmal die Erfahrung gesammelt hatten und die auch teilen wollten, nochmal treffen konnten. Und ich glaube, die große Chance ist auch, dass du plötzlich Bereiche, die sonst eher im Silo unterwegs sind, die Buchhalter, die HRler und was weiß ich, die Sales-Leute etc., dass die plötzlich interdisziplinär zusammenkommen und sich austauschen. Und dass vielleicht darüber auch nochmal eine komplett zusätzliche, so wir tauschen uns aus, Schiene entsteht über die Bereiche hinweg.
Das über KI, Cross-Funktionalität.
Genau.
Cross-funktionales Arbeiten passiert.
Ja, aber wahrscheinlich ist das ein Thema für eher die größeren Unternehmen, ne? Und nicht für unseren Mittelstand in Deutschland. Wenn ich so schaue, in Deutschland gibt es ja auch Beispiele, so Otto Group fällt mir beispielsweise spontan ein, die machen das auch. Das kam aber auch wirklich vom CEO oben, der sagt so, das macht ihr jetzt einfach so und ihr habt einen Tag frei in der Woche, welcher ist mir egal. Und dann haben die halt beispielsweise in ihrem für den nächsten Shop-Relaunch, den sie gemacht haben, vor einigen Jahren, das auch mit dieser Organisationsform umgesetzt. Das fand ich sehr smart. Dafür wurde der auch gefeiert, ne? Also der wird dann auch gleich gefeiert, wenn so ein CEO sowas sagt. Hey, ihr könnt experimentieren, dann wird der von der Wirtschaft gefeiert. Da sagt, was macht denn der da? Der wagt ja was, die müssen zu viel Kohle haben, sind denn die Sprüche. Also, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Zalando hat das beispielsweise auch gemacht. Und Zalando ist ja nun längst kein Start-up-Unternehmen mehr. Ne? Die machen sowas auch. Obwohl da natürlich, muss man auch sagen, sehr viel operativer Druck ist. Nichtsdestotrotz haben die im E-Commerce da auch ihre Freiräume. Das finde ich schon großartig. Also, aber wir reden immer von wirklich millionenschweren, umsatzschweren Unternehmen. Ne? Das scheint wahrscheinlich.
Aber da weiß ich jetzt gar nicht. Also ich glaube, ein innovativer Geschäftsführer, der im Mittelstand unterwegs ist, vielleicht mit seinen Führungskräften, kann das genauso schaffen. Ja, es muss ja jetzt kein ganzer Tag sein, aber der kann ja im Zweifel, was weiß ich, die Community KI-Lunch ins Leben rufen, wo dann halt gemeinsam zu Mittag gegessen wird und darüber erzählt wird und so weiter. Also ich glaube, je nach Größe des Unternehmens lässt sich sowas auch skalieren, aber es glaube ich, braucht den Willen und das Mindset dazu.
Ja, klar. Und da ist
und es wirklich wird ja sogar bezuschusst, Gerald.
Das wird wahrscheinlich Beispiel zu kommen. Wahrscheinlich wird das noch bezuschusst, ja.
Es gibt ja viele Möglichkeiten. Also wir brauchen gar nicht, finde ich, nur über Konzerne und große Organisationen sprechen, sondern auch im Mittelstand stellt sich ja dieselbe Frage: Wie kann ich erstmal ein Tool zur Verfügung stellen? Und wenn es denn sein muss, der Co-Pilot, der wird ja, finde ich, jetzt auch immer besser und integriert sich immer mehr in Outlook rein und in MS Teams rein. Aber selbst wenn du mit dem Co-Pilot anfängst, also gibst du deinen Mitarbeitern die Chance, es zu probieren, ist dieser Experimentierraum da und hat man Verständnis, wofür nutzen wir es und wofür nutzen wir es nicht. Weil eine spannende Sache war sozusagen, was wir auch in Berlin diskutiert haben, war so, die Werbekampagnen, viele Werbekampagnen in der Automobilindustrie oder auch Mango Fashion ist ja komplett auf KI, Models und auf die ganze Website und so weiter, alles wird mit KI gemacht. Und es war so die Diskussion, naja, wirkt eine selbst gefilmte Kampagne nicht stärker? Ja, also nach dem Motto, stell dir vor, du machst irgendwie einen Dreh in Südafrika, am Drive, so mit Blick über den Ozean versus irgendwie, du machst es KI generiert. Und die einzige Frage, die uns schnell klar gemacht hat, war, naja, die Frage ist, ist jemand bereit, dafür zu zahlen? KI generiert Spot 20, 30, 50.000, wenn er vielleicht sehr gut ist, 100.000, und wenn du irgendwie in Südafrika was drehst, dann bist du bei 3, 4 Millionen. Wer ist bereit, dafür zu zahlen? Und ist es jetzt nicht sogar richtig wirkliche Werbung, weil alles ist ein wenig fake?
Ja, daran werden wir uns gewöhnen. Da bin ich mir ziemlich sicher, haben uns an alles gewöhnt, an die Glühbirne, an die Eisenbahn, ans Auto. Wir uns auch daran wieder gewöhnen. Das macht natürlich jetzt, sage ich mal, die Medienkompetenz für zu erwerben für Menschen nicht einfacher, ganz im Gegenteil, sogar eher schwerer. Aber das Erwerben von Medienkompetenz hat auch in den letzten Dekaden die Menschen nicht interessiert. Also warum soll sie jetzt interessieren, ob das Video von einer KI produziert wurde oder eben nicht? Also ich sehe das sehr, sehr, sehr pragmatisch.
Du meinst, das interessiert nicht. Also ich merke, bei mir ist, aber vielleicht liegt es auch an uns, die mit sozusagen beidem oder auch mit sehr analog aufgewachsen sind. Hm. Aber du sagst, das macht keinen Unterschied, ob es, willst du wissen, ob es KI generiert ist? Würdest du es gerne wissen, ob, oder ist dir wurscht, solange das Board gut ist, ist es dir relativ egal?
Ich würde nicht sagen, dass mir das jetzt egal ist, weil ich erkenne es jetzt oder in vielen Fällen erkenne ich das. Aber ich denke da halt nicht mehr drüber nach, weil wenn die Botschaft also da klar ist und die Botschaft mich erreicht, dann ist mir es egal. Und ich finde das sogar, ja, ich finde das sogar wirklich pragmatischer, als wenn sich da jetzt irgendwie Menschen, die das nicht können oder die das halt sehr exponiert können, dann irgendwie leicht bekleidet irgendwo auf dem Tisch tanzend dann vor die Kamera bewegen. Dann soll das doch lieber eine KI machen. Das finde ich dann moralisch und ethisch sogar noch anspruchsvoller.
Naja, es hätte ja durchaus sogar noch rein aus der Nachhaltigkeit. Im Zweifel wahrscheinlich sind die KI-Rechenpower, die eingesetzt wird, geringer, wie wenn ich ein ganzes Filmteam nach Südafrika schicke, wieder zurück mit dem Flieger und so weiter. Das kommt
natürlich
noch nicht zu. Und ich würde mal sagen, also wenn die Kraft lieber in Kreativität gesteckt wird und vielleicht noch dabei eine positive Botschaft runterfällt, die mir auch ein Lächeln ins Gesicht zaubert, ja, dann würde ich sagen, auf alle Fälle mit KI machen, statt schlechter, plumper Werbespot mit Schauspielern, die irgendwo hingebracht werden. Also das, also lieber die Zeit oder die gewonnene Zeit und Kraft in Kreativität stecken.
Ja, also ja, oder ich schreibe jetzt wirklich mit der Hand einen Artikel und dann mache ich ein Bild halt mit einem KI-Bildgenerator dazu. Ein fotorealistisches. Vermutlich würde ich den Artikel nicht abschicken, weil ich dieses Bild erst noch generieren oder mir irgendwo kaufen müsste, recht sicher. Und dann komme ich so viel schneller zum Output. Ich meine, darüber muss man ja gar nicht reden, wenn man da jetzt so unterwegs ist, ne? Aber ich find's auch wirklich überzogen, dass jetzt wieder in den sozialen Netzwerken, so wie LinkedIn und sowas, dann immer, was weiß ich, Kommentare drunter geschrieben werden. Ja, ist ja halt ein KI-erzeugtes Bild. Ja, mei, wo ist denn da das Problem? Also, ja, es gibt weder juristisch noch sonst irgendwie ein Problem, dass man KI-genutzte Bilder nimmt. Hauptsache, haben eine Bildsprache und erzeugen eine Botschaft, ja.
Wobei, wenn wir beim Thema Richtlinie sind und sozusagen bei uns ist ein Grundsatz, alles, was wir publizieren, veröffentlichen, ist bei uns gilt Human in the Loop, also ein Mensch ist irgendwie involviert und auch, wir haben klar gesagt, wenn ist wir ja was immer veröffentlicht, ja, ist immer, genau, wenn wir auf, ja, wobei, wenn wir auf LinkedIn was veröffentlichen, ist auch ganz klar, die Idee, der Input, die das Erleben kommt von uns und KI hilft bei der Formulierung. Wird es für dich einen Unterschied machen, ob du das weißt versus, wir können es ja auch automatisiert machen. Also wir könnten sagen, liebe KI, scanne Themen und jeden Montag und jeden Mittwoch um 11 publizierst du was.
Ja, auch das machen wir durchaus, natürlich. Damit experimentieren wir, machen natürlich aber auch die Erfahrung, dass wenn es dann halt so, also menschenlos und damit seelenloser, dann generiert und publiziert wird, dass natürlich dann auch die Rezeption eine andere ist, in der Regel eine schwächere, ne? Also die, sag ich mal, das Einbinden eines digitalen Mediums in einen Botschaftskontext ist schon noch wichtig und kann der Mensch am besten. Das ist einfach so.
Noch. Ich würde sagen, noch. Und die Frage ist, also das ist zum Beispiel eine Sache, die wir ganz klar, wo wir klar sind und auch unseren Leserinnen und unseren Kunden versprechen sozusagen, sie werden niemals von uns was bekommen, was nicht Human in the Loop war. Ich würde sagen, wenn ich auf LinkedIn, wenn wir da mal kurz bleiben, schaue, dann frage ich mich bei manchen Posts, ob da noch Human in the Loop oder zu welchem vielleicht Ein Kollege fand ich ganz spannend. Der hat gesagt sozusagen, warum gibt es eigentlich keinen KI-Score wie Nutri-Score? Fand ich eigentlich super Idee, nämlich nach dem Motto von 1 bis 5, ja. Shoutout zu Patrick Lini, der hat gesagt sozusagen, eine 1 ist sozusagen vollständig allein und 5 ist völlig automatisiert. Ja. Und 2 ist vielleicht noch DeepL dabei oder irgendwie so Rightly. Ja. Fand ich irgendwie ganz so ein Gefühl dazu für bekommen. Das Problem ist nur, weil ich habe auch gesagt, eine Diskussion, die wir übrigens hatten bei der KI-Richtlinie war, kennzeichnen wir alle Texte, bei denen KI in the loop war. Und ich dachte, eigentlich eine gute Idee, habe dann auch ein bisschen recherchiert und es gibt wohl auch da Erhebungen, die sagen, naja, das Problem ist nur, wenn du deine KI-generierten Texte kennzeichnest und andere, die vielleicht sogar mehr KI einsetzen, machen das nicht, dann fällt die wahrgenommene Expertise, die dir zugeschrieben wird, fällt ab. Und das heißt ja, eigentlich,
wer sollten und das wer, so
nicht tun.
Und lieber David, wer will denn das regulieren? Also wer will denn das regulieren? Wer will denn da eine Skala regulieren? Was meinst du, was da erst los ist? Ja, Eingrenzung der Kreativität, Medienbestimmung und so Freiheitsberaubung und so weiter. Also da höre ich ja schon den Maschinensturm, denn der Menschen aller Corona wieder auf uns zukommen. Im Übrigen, was diesen Score angeht, Meta macht das im Übrigen. Und zwar bei Instagram haben die mittlerweile einen automatisierten KI-Score. Da kannst du also gerade bei Bildern und Videos steht dann drüber, dieses Bild, also KI-Score und dann darunter in der Beschreibung, dieses Bild oder dieses Video könnte von einer KI erzeugt werden. So, weißt du, die lassen also halt.
So ein Erkennungsscore.
Genau, so ein Erkennungsscore. Das fand ich ganz interessant, habe ich letztens gesehen. Weil manchmal war ich mir wirklich nicht sicher, ist das nun wirklich da und dann. Wenn dann steht, das könnte, dann ist es wahrscheinlich so oder auch eben nicht. Wer kann das überprüfen? Aber dann habe ich wenigstens eine Möglichkeit der Einordnung. Das fand ich also ganz, ganz smart, obwohl es mir jetzt in meinem Medienkonsum dort egal ist. Also ganz ehrlich.
Ja, das stimmt. Also das ist eine interessante Diskussion. Also weil letztendlich könnte es ja sein, jemand schreibt schlecht und langweilig. Und der ist handgeschrieben und jemand produziert mit KI aufgrund sehr genialer Prompts einen sehr spannenden, sehr guten Text. Und wenn ich dann KI produziert runterschreibe, würde er halt einen negativen Stempel im Zweifel kriegen. Und das ist eigentlich in gewisser Weise schade auch, oder? Weil das könnte ja durchaus sogar besser sein.
Ja, LinkedIn ist damit anfangs so umgegangen. Ne? Die hatten im letzten Jahr, ich glaube bis Anfang diesen Jahres, haben die KI-erzeugte Texte noch abgestraft und weniger ausgespielt. Gab es auch wieder einen riesen Aufschrei, dann haben sie das wieder zurückgenommen. Jetzt ist das irgendwie, nehme ich wahr, ist es wieder irgendwo gleich. Also es auch so jetzt die Großkonzerne, ne, so Microsoft und wie sie alle heißen, experimentieren damit herum, wie sie eigentlich mit diesem Phänomen umgehen sollten. Wenn es ethisch, gesellschaftlich geächtet wäre, dann würden die gar nicht ausgespielt werden. Ja, aber da kannst du die Augen davon nicht verschließen. Ich sag wirklich ganz pragmatisch nochmal, wenn ein gut geschriebener Text, Christopher, wenn der eine klare wenn der Text überhaupt eine Botschaft hat, dann ist mir das doch lieber, als wenn jemand 3 Seiten rumseiert und sein halbes Leben erzählt und keine Botschaft ist und ich mich frage, du hast mir jetzt 10 Minuten Lesezeit geklaut, was willst du mir jetzt sagen? Also, weil auch das kommt ja auch immer noch häufig vor. Also dann lieber klare Botschaft, weil wenn du dann prompts, schau mal, was dahinter steckt. Ein Text mit klarer Botschaft, da musst du den Prompt ja so exakt formulieren, dass dann also die Maschine in der Lage ist, die Botschaft in deinem Sinne mit den Hintergrundinformationen zu formulieren. Also da steckt ja schon ein sehr kluger Kopf dahinter. Ne?
Kann sich das vielleicht dann sogar zum Qualitätssiegel irgendwann mit KI gemacht? Wo sagt, oh vielleicht ja, das sogar ist wahrscheinlich umgekehrt. Sogar. Genau, also ich meine, das wäre ja auch eine rein theoretische, denkbare Entwicklung, die passieren kann.
Ja, wer geil promptet, kriegt mehr Reichweite. Wahrscheinlich sowas.
Ich meine, was ganz cool ist mit dem, also dieser Nutri-Score-Gedanke, den finde ich auch ganz interessant. Ja, selbst wenn ein freiwilliger Score wäre. Allein würde ich dann, wenn ich dann, was weiß ich, irgendwo einen Artikel finden würde, der einen 5er-Score hat, also weitestgehend mit KI produziert und ich sage, boah, hey, der war so gut, dann würde ich allein den Autor anschreiben, sag mal, wie hast denn das gemacht? Ja, also es bietet auch Chancen, vielleicht einen neuen Austausch zwischen Autor und Lesenden herzustellen.
Oder ich meine, jetzt mal so ein bisschen so am Rande, Wäre ja auch durchaus möglich, dass man sagt, so ein Intelligenzscore macht, ne? Also irgendwie so, dass dann irgendwie in dem Score sagt, okay, dieser Beitrag könnte dich jetzt döver machen oder dieser könnte dich schlauer machen oder dieser könnte falsche Fachinformationen haben oder dieser hat keine Originalquellen oder irgendwie sowas, weißt du? So, damit die Maschine uns hilft, einfach diese Medienkompetenz wahrzunehmen und uns daran zu üben.
Das wäre sowieso sehr interessant, oder? Man hätte quasi schon einen Score, der einem sagt, wie viel Wert steckt in dem Artikel von Informationsvermittlung. Weil es gibt sag ich mal, ich kann 3 Seiten schreiben und so gut wie nichts sagen über ein Thema. Oder ich kann eine halbe Seite schreiben und dem schon so viel wissen und das so gut transportiert und formuliert machen, dass ich sage, cool, dieser Artikel, da habe ich jetzt 10 Sachen gelernt, das hätte ich nie gedacht.
Total,
ja. Das wäre ja eigentlich auch eine Chance. Sowas, glaube ich, könnte KI auch gut beurteilen. Also wie das groß ist, sage ich jetzt mal, die wertvolle Informationsvermittlung.
Und das zum Thema Richtlinien zurück, das kann man doch in Unternehmen nutzen. Also man nimmt die Daten oder Informationen in diesem Unternehmen und clustert die halt, was weiß ich, in 3, 5, 7 Felder oder sowas. Und gibt denen ein Ranking und sagt, okay, was im Ranking A, also ganz oben angesiedelt ist, ist halt relevant für unsere Wertschöpfung und in C weniger relevant für die Wertschöpfung, aber für gemein vielleicht wichtig oder so in dieser Richtung, ja. Dann könnte man diese Nutri-Score-Logik schon durchaus für Unternehmen auch nutzen, ey.
Das stimmt, ja. Dass quasi auch eine Werteskala entsteht. Also was jetzt ein wertvoller KI-Inhalt oder KI-mitproduzierter Inhalt ist und was nicht.
Ja. Und die ganzen Clickbait-Artikel.
Die würden dann irgendwann guten, automatisch.
Leider auch in guten Quellen, was sind gute Quellen, Anführungszeichen, aber auch in reichweichen starken Online-Medien, denke ich mal, die hätten eigentlich einen niedrigen Score verdient, ja. Weil da ist ein super Headline und du liest und denkst, okay, interessant.
Ja, genau.
Das wurde jetzt so groß geschrieben. Und ich glaube, es kommt nicht darauf an, ist der Unterschied, ist es KI generiert oder nicht, weil du kannst nicht unterscheiden. Wir haben gerade eine Befragung gemacht und haben die Artikel, haben 2 Artikel generiert, einen handgeschrieben und einen von der KI geschrieben und haben unsere Alumnis von unserem Curriculum entscheiden lassen. 60, glaube ich, knapp 60 Leute haben teilgenommen, welcher ist KI geschrieben und welcher ist mit der Hand geschrieben. Und sie konnten sie eben nicht unterscheiden. Und waren sich teilweise ganz sicher, dass der KI-Geschriebene mit der Hand geschrieben ist und der Handgeschriebene mit der KI und so und haben Gründe aufgeführt. Und das ist eigentlich ganz spannend. Und sie haben aber dann auch geschrieben, eigentlich geht es ja darum sozusagen, glauben Sie, dass das, was wir da geschrieben haben, wir verstanden haben, es ging um eine Ergebnisse von einer Befragung und wie gut haben wir es sozusagen verinnerlicht. Und es ist aber ganz spannend. Also teilweise haben sie auch mit der KI geprüft, welcher davon ist mit KI geschrieben. Und jetzt die KI lag falsch. Also ich glaube, es kommt wirklich mehr, wie ich finde, das Ganze als so Zusammenfassung ganz spannend, es kommt mehr drauf an, was ist der Mehrwert und was bringt es mir. Ja. Und ich mag auch, Gerald, was du gesagt hast, bringt es mich weiter oder macht es mich dümmer? Weil wenn ich manchmal sehe, was ich täglich lese, dann denke ich manchmal danach, das hat mir jetzt eher dümmer gemacht.
Oder? Mit diesem Dümmer hast du es ja mit dem Clickbaiting schon erwähnt. Ne? Oder ich habe noch so ein Beispiel. Da weiß ich nachweislich, dass das dümmer macht. Kennt ihr die Netflix oder ich weiß gar nicht, Prime, irgendwie läuft diese Serie Der Discounter?
Ja, da habe ich schon mal Vorschau, glaube ich, gesehen.
Markus Discounter handelt um einen Supermarkt in Hamburg und spielt den ganzen Tag über Staffel für Staffel nur in diesem Supermarkt. Und das kann man mal eine Folge gucken, es ist ein derber Humor, aber nach 2 Folgen wirst du doof. Ich merke dann, wie ich meinen Namen nicht mehr richtig aussprechen kann, weil das ist so. Also so niveaufrei, wirklich. Und da muss ein KI-Stempel drauf, nach einer Folge bitte abschalten, sonst wirst du dämlich. Ja. Wirklich, ich muss danach erstmal einen vernünftigen Artikel oder ein paar Seiten Buch lesen, damit ich da wieder in die normale Welt zurückkomme, wirklich. Ja. Also das habe ich noch bei keiner Serie erlebt. Das ist wirklich ganz, ganz übel da. Also Leute, guckt nicht den Discounter, ist keine Werbung, gell.
Ja. Jetzt guckt euch ja jeder rein. Genau. Welches ist Humor unterschiedlich. Das heißt, wenn wir nochmal auf KI-Richtlinien zusammenfassen, schauen, was also für mich wäre nochmal so, also diese, also für mich ist das die Grundlage, so haben wir ein gemeinsames Verständnis, was wir sozusagen mit KI tun und nicht tun und haben wir auch ein gemeinsames Verständnis, wo und wann wir KI nutzen, wann eben auch nicht. Ich finde, das ist so, und da eine Klarheit zu haben und auch zu verstehen, was kann passieren, wenn? Es geht eher um dieses auch Verständnis haben, was kann passieren, wenn ich sozusagen KI vielleicht falsch in Anführungszeichen nutze. Was würdet ihr so mitnehmen zum Thema Karriere-Richtlinie?
Also ich würde schon so diesen Gemeinschaftsansatz ganz klar mitnehmen, dass KI-Richtlinie im ungünstigsten Fall wird von einem Geschäftsführer die runtergeschrieben und alle gegeben. Und im günstigsten Fall arbeitet das ganze Unternehmen daran mit und noch besser in einem Sandbox-Ansatz quasi alle gemeinsam Erfahrung sammeln und diese gemeinsamen Erfahrungen zum interdisziplinären Austausch wird und nachher in eine Richtlinie führt oder in Grundsätze, die alle unterschreiben und gemeinsam arbeitet haben.
Ja, also ich denke, jetzt gerade in Unternehmen steht eigentlich das Thema Problemlösung stets im Vordergrund. Also wie kann ich etwas erreichen oder wie kann ich ein Problem lösen oder wie kann ich etwas verhindern? Ich denke, man sollte da eher vielleicht vom Problem denken und dann überlegen, braucht man dazu tatsächlich Technologie? Und wenn ja, dann kann man sich darüber Gedanken machen, die in irgendeiner Art und Weise richtlinienorientiert diskutieren, ne? Oder vielleicht sogar festzuschreiben. Wenn man das umgekehrt macht, wenn man erstmal die Richtlinie über etwas schreibt, von dem man keine Ahnung hat, dann löse ich damit kein Problem, sondern ganz im Gegenteil, ich schaffe noch viel mehr damit. Da habe ich nämlich ein weiteres Dokument, das keine Sau liest, das aber Erwartungen gehegt hat über KI-Nutzung von Mitarbeitern, die dann wiederum sagen, naja, dürfen wir ja nicht und dann bleibt alles beim Alten. Also man kommt dann eigentlich im Unternehmen dann meistens nicht dabei voran. Das befürchte ich dabei. Sicherlich gibt es einige, die das ganz smart machen. Die können sich gerne bei uns melden und gerne nehmen wir dann auch in einem der weiteren KI-News-Talks einen Unternehmenspartner damit auf. Grundsätzlich sage ich mal, also erstmal Problem lösen, bevor man weitere Probleme schafft.
Ich finde den Gedanken, Gerald, den du gerade nochmal reinbringst, oder ihr beide habt den gerade so reingebracht, nämlich könnte sozusagen die KI-Richtlinie nicht ein also KI-Richtlinie ein Teil des Prozesses zur Anwendung, Nutzung von KI sein, nämlich sozusagen, wir entdecken erstmal, wo sind unsere Problemfelder, was ist eine Herausforderung, was braucht es dazu und sozusagen, es sind einzelne Bausteine und das Ergebnis ist eine KI-Richtlinie, aber dadurch, dass wir es gemeinsam entwickelt haben, haben wir zwar das Papier, aber dieser Prozess und das ist auch das, was wir tun, ist eigentlich das Wichtige. Das fand ich gerade so einen interessanten Gedanke, also eigentlich nutzt doch das Thema KI-Richtlinie um einen guten Prozess, einen guten Weg hinsichtlich Nutzung von KI zu ebnen.
Das ist ein perfektes Schlusswort, wie ich finde. Also, David.
Ja. Vielen Dank für die Einladung.
Ne? Gibt's sehr gerne. Gibt's ein Krönchen und einen Keks nachher, virtuell. Vielen Dank.
Sehr schön. Danke, also, ich denke, wir werden in den Shownotes auf alle Fälle verlinken. Einmal noch das IKEA-Sandbox-Prinzip, den Artikel. Ich habe noch beim Recherchieren auch die Telekom-Richtlinie gefunden. Die würde ich auch mal, können wir auch noch in den Link setzen. Ich weiß nicht, eure Richtlinie, ist die offiziell irgendwo nachlesbar, David?
Die könnte ich dir auch zur Verfügung stellen. Also
ja, wir müssten dann einen Link halt auf ein Dokument machen, wenn wir es in den Shownotes verlinken wollen, weißt du? Könnt ihr ja nochmal gucken. Aber ja, also wir gucken einfach mal, was wir noch so in die Shownotes packen. Auf alle Fälle wird da noch ein
bisschen was kommen. Super. Gut. Dann hoffe ich, dass alle sich der Wärme noch etwas entziehen können dieser Tage. Aber manche sind ja mal wieder in Südfrankreich unterwegs. Heute Morgen habe ich gelesen, 47 Grad.
Echt?
Wow. Ja, ich war ja letztes Jahr um die gleiche Zeit in Südfrankreich. Da waren es irgendwie 45. Das war schon unerträglich. Ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer die Möglichkeit haben einer situativen Abkühlung. Und ich meine, wer in der Côte d'Azur bei 47 Grad ist, hört ja keinen Podcast. Das sind ja die Wahnsinnigen, oder? Oder vielleicht auch gerade deswegen. Also wer jetzt da an der Côte d'Azur unseren Podcast hört, Leute, melden, ihr kriegt auch ein Krönchen und eine Rolle Kekse.
Sehr gut, perfekt. Alles ja dann, schön. Gute Zeit an alle.
Macht's gut, ciao.
Gute Zeit, tschüss. Vielen Dank, David, ciao.
Folge gefallen, dann abonniere diesen Kanal in deiner Podcast-App deiner Wahl und registriere dich für den kostenlosen Newsletter auf ki-toolparty.de. Wir freuen uns, dich wieder zu erleben. Bis bald.